Ja, wir wollen heute mal starten mit dem Buch Jona. Und wenn Gott Gnade schenkt, in den nächsten Wochen, Monaten da mal weitermachen. Das Buch hat 4 Kapitel. Das bietet sich an, 4 Predigten draus zu machen. Und wir starten heute mit Kapitel 1. Ich lese mal den Text zunächst und dann würde ich gerne ein paar einleitende Worte zu diesem Buch finden. Jona 1. Das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer, und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm, »Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, sodass wir nicht umkommen.« Und sie sagten einer zum anderen, »Kommt und lasst uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessen Willen dieses Unglück uns trifft.« Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Da sagten sie zu ihm, »Teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft.« Was ist dein Beruf? Woher kommst du? Was ist dein Land? Von welchem Volk bist du? Und er sagte zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm, was hast du getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war, denn er hat es ihnen mitgeteilt. Und sie sagten zu ihm, was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Da sagte er zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Und die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen. Aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Da riefen sie zum Herrn und sagten, ach Herr, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und bringe nicht unschuldiges Blut über uns. Denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinem Wüten. Und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Jona, eine der, denke ich, mit bekanntesten Geschichten aus der Bibel. Jona und der Wal, wie man so oft sagt. Und doch ist dieses Buch auch eins der umstrittensten Bücher in der Bibel. Was für eine Märchenerzählung, wird gesagt. Das kann ja gar nicht alles so passiert sein. Wir haben ja jetzt nur das erste Kapitel gelesen, aber ich denke, manche von euch kennen den Rest auch. Ein Buch, das auch einen gewissen Stellenwert hat im Kanon der Heiligen Schrift, wo wir sagen müssen, doch, das ist sogar ein ganz besonderes Buch, weil es im Neuen Testament auch aufgegriffen wird. Das vielleicht mal so ganz allgemein als ein paar Sätze vorab. Wir befinden uns hier im Nordreich in Israel. Das war die Zeit, als der Staat Israel in 2 Staaten geteilt war, den Norden und den Süden. Der Norden wird Israel genannt im Alten Testament, der Süden Juda. Und wir befinden uns hier im Nordreich. Und es war die Zeit des Königs Jerobeam II., er regierte von 793 bis 753 vor Christus. Wenn man sich ein bisschen mit der Zeit beschäftigt, dann stellt man fest, Es war die Zeit wirtschaftlicher Blüte im Nordreich und eines inneren Niedergangs. Und das finden wir auch oft in der Schrift, je besser es einem Volk geht, desto schneller wirft es Gott über Bord. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Je besser es einer Gesellschaft geht, und vielleicht entdecken wir das sogar persönlich auch in unserem Leben, je besser es uns geht, desto weniger fragen wir nach Gott. Weil wofür brauche ich Gott denn dann noch? Mir geht's doch gut. Und das ist das Fatale an uns Menschen, dass wir oft falsch denken. Anstatt Gott die Ehre zu geben für das Gute, was er uns schenkt, und dankbar zu sein, dass es uns gut geht, und ihn umso mehr in unser Leben einzubeziehen, denken wir uns, naja, das haben wir ja geschafft. Wofür Gott? Und die Bitte des Herrn Jesus im sogenannten Vater unser, unser tägliches Brot gib uns heute, die beten wir kaum noch, wenn es uns gut geht. Wir kaufen unser Brot im Supermarkt oder beim Bäcker. Wofür müssen wir da Gott bitten? So kommen die Gedanken auf, und so war es auch hier in Israel. Es ging gut, politisch ging es im Rahmen der Möglichkeiten gut. Wir wissen, dass Assyrien die Weltmacht damals, das kleine Israel und Juda, eingekesselt hatte. Aber für diese Verhältnisse war es relativ stabil unter dem König Jerobeam II. Jona. Kaum ein Buch wird in der Theologie so angefochten wie dieses. Und Menschen, die sich mit der Bibel beschäftigen, wo es ihr Beruf geworden ist, sogar die es studiert haben, gehen durch die Bank hin und sagen, dieses Buch ist ein reiner Mythos. Das kann gar nicht so passiert sein. Jona, das ist eine erfundene Person. Wie kommt man auf solche Gedanken? Man kommt deshalb auf solche Gedanken, weil dieses Buch vollsteckt von Wundern Gottes und man sich sagt, Wunder, die gibt's nicht. Wir müssen alles rational erklären können und deshalb kann dieses Buch gar nicht so passiert sein, was wir dort geschrieben finden. Und man sucht irgendwelche Ebenen, auf die man es hebt und sagt, das ist eine Metapher, das ist ein Beispiel für irgendwas. Gott will da irgendwas uns deutlich machen. Aber nein, Jona und das, was wir hier finden, das hat so nicht gegeben. Dabei vergisst man zweierlei. Das erste habe ich euch hier aufgeschrieben, die Bibelstelle. Lasst uns mal 2. Könige aufschlagen, wo wir sehr wohl merken, Jona war eine historische Person. Das wird uns an einer anderen Stelle, nämlich in 2. Könige 14, bestätigt. Und die Stelle möchte ich uns gerne lesen, 2. Könige 14. Ich lese 23 bis 27. Im 15. Jahr Amazias, des Sohnes von Joasch, des Königs von Juda, wurde Jerobeam, der Sohn des Joasch, des Königs von Israel, König in Samaria und regierte 41 Jahre. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Er wich nicht ab von allen Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Er stellte das Gebiet Israels wieder her, vom Zugang nach Hamat bis an das Meer der Ebene, nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte, durch seinen Knecht Jona, den Sohn des Amittai, den Propheten, der von Gad Hefer war. Soweit mal, das mag reichen. Also hier finden wir beschrieben, ja, die positive Situation wird hier gesagt, politisch, man hat also wieder Gebiete zurückerobert und so weiter. Und Jona wird hier als der Prophet benannt, genau derselbe Jona, der Sohn des Amittai, den wir in dem Prophetenbuch wiederfinden. Jona war eine historische Person. Das zweite, was wir finden, ist, dass Jesus selber Bezug nimmt auf diesen Jona. Und auch diese Stelle schauen wir uns mal ein bisschen näher an. Und Jesus hätte nie Bezug genommen auf eine Person, die es nie gegeben hätte. Und er nimmt sogar das Geschehen im Buch Jona und bezieht es auf sich. Er bezieht es auf sich, wie, und da werden wir dann bei einer anderen Gelegenheit näher darauf eingehen. Aber wir lesen das mal, Matthäus 12, 41 ist der Vers, auf den es ankommt. Ich lese aber ab Vers 38. Dann antworteten ihm, also Jesus, einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden als nur das Zeichen Jonas, des Propheten. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht, und werden es verdammen. Denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas, und siehe, mehr als Jona ist hier. Also sogar der Herr selber bezieht Jona auf sich, und das macht uns auch deutlich, wie ernst Jesus dieses Buch genommen hat. Nun, wir bräuchten diese Argumente eigentlich gar nicht, weil wir davon ausgehen, zu Recht, die ganze Schrift ist Gottes Wort. Aber ich finde, es sind 2 schöne Argumente, die uns auch in Gesprächen helfen können, wo das jemand abstreitet. Vielleicht noch für die, die sich ein bisschen tiefer beschäftigen wollen. 2 der sogenannten kleinen Propheten, die waren ja nicht körperlich klein, sondern die Bücher haben einen kleineren Umfang als die großen Propheten. 2 dieser kleinen Propheten, nämlich Hosea und Amos, waren Zeitgenossen von Jona. Und das werden wir hier nicht schaffen, aber es lohnt sich, diese 2 relativ kurzen Bücher mal dazu zu lesen, zum Buch Jona. Weil man einige interessante Parallelen entdeckt. Beide Propheten, also Hosea und Amos, klagen mutig die Gottlosigkeit der Regierenden in ihrem Land an. Sehr mutig. Und mussten teils einen Preis dafür zahlen. Interessanterweise betonen beide auch die Fürsorge Gottes für andere Nationen, die nicht jüdisch waren. Und das sprengte das Denken vieler Juden in der damaligen Zeit. Die dachten, wir sind Gottes Volk, also kümmert sich Gott um uns und alles andere ist ihm egal. Und das stimmt einfach nicht. Gott ist ein Gott aller Menschen und Gott möchte alle Menschen retten. Und mit seinem Volk hat er sogar die größten Probleme gehabt. Und das machen Hosea und Amos auch deutlich. Gott liebt jeden, egal ob Jude oder Nicht-Jude. Und das ist ja letztendlich auch im Jona-Buch ein großes Thema. Da werden wir heute nicht so drauf kommen, aber wir werden das später dann merken. Auch die Nicht-Juden sind Gott mega wichtig. Letztendlich bezeugt das Jona-Buch und auch die beiden anderen Propheten eine Botschaft, die durchgehend durch die Schrift zu finden ist. Und das formuliert Paulus in Römer 3, Vers 19 so. Er sagt, oder ist Gott nur ein Gott der Juden und nicht auch der Heiden? Ja, freilich, auch der Heiden. Der Begriff Heide bedeutet nicht Jude in der Bibel. Ja, also Heiden sind die Nicht-Juden oder Nicht-Gläubigen. Das sind Heiden. Also Gott ist ein Gott aller. Und er möchte Gott aller sein. Und diese Botschaft finden wir auch schon im Alten Testament und auch hier im Jona-Buch. Der britische Theologe George Williams, er schrieb einmal, das Buch Jona ist einzigartig, weil es mehr mit dem Propheten als mit seiner Prophetie beschäftigt ist. Ansonsten finden wir in den Büchern der Propheten immer die Botschaft im Vordergrund. Hier im Jona-Buch ist es weniger die Botschaft als der Botschafter, der betrachtet wird. Und das war mein Gebet und ich wünsche dir das auch heute Morgen, dass du bei der Betrachtung der Person Jonas, heute und in den nächsten Malen, dass du gepackt wirst davon, was Gott mit einem Menschen vorhat, auch mit dir und mir. Welche Möglichkeiten er hat. Wie barmherzig und gnädig und langmütig er mit uns Menschen umgeht. Und jetzt steigen wir mal ein, Jona 1, und gehen einfach mal so ein bisschen durch den Text durch. Und ich würde euch gerne ein paar Gedanken mitgeben, die mir wichtig geworden sind bei der Beschäftigung mit diesem Buch. Zunächst mal startet das Buch sehr interessant mit dem Wörtchen und. Also wenn du mal ein Buch schreibst, fang nicht mit dem Wörtchen und an. Das Lektorat wird es sofort streichen. Das ist kein Start für eine Geschichte. Und. Also wirklich, in der Deutscharbeit würde der Lehrer das sofort markieren und sagen, nee, also so fangen wir nicht an. Warum fängt dieses Buch mit dem Wörtchen und an? Und ich habe mal durchgeguckt, es sind 14 Bücher im Alten Testament, wo das der Fall ist. 14 Bücher im Alten Testament fangen mit diesem Wörtchen und an. Da kann man natürlich jetzt spekulieren, ja, was könnte der Grund sein? Ich habe für mich irgendwie gedacht, das ist wie so eine Fortsetzungsgeschichte. Gottes Geschichte mit den Menschen. Da geht's ständig weiter und Gott entwickelt seine Gedanken und seine Pläne und seine große Vision von der Rettung der Menschheit. Und da geht's mit und weiter, weil da kommt das Nächste. Und so ist Gottes Geschichte ständig in Bewegung, auch mit dir und mit mir. Es ist wie eine Fortsetzungsgeschichte seiner Gnade mit den Menschen. Und so startet auch dieses Buch mit dem Wörtchen und. Wenn wir von Jona oder das Stichwort Jona geliefert bekommen, dann denken die meisten wahrscheinlich an diesen großen Fisch. Oder? So, das ist ja die zentrale Begebenheit in diesem Buch. Lesen wir aber erst beim nächsten Mal davon. Fisch. Ist es so? Also, viermal wird der große Fisch erwähnt in dem Buch. Bei vier Kapiteln. Viermal. Also nicht in jedem Kapitel einmal, aber insgesamt viermal. Aber wenn man mal die Betrachtung von dem Fisch ein bisschen wegnimmt, findet man auch noch andere Sachen. Zum Beispiel den ungehorsamen Propheten. Der wird 18 Mal erwähnt. Könnte es sein, dass der Fisch gar nicht das Hauptthema ist, sondern vielleicht der Prophet, der ungehorsame Prophet? Oder, das finde ich noch interessanter, 38 Mal wird ein barmherziger und liebevoller Gott erwähnt. Könnte es vielleicht sein, dass das Hauptthema dieses Büchleins ist? Der große, gnädige, barmherzige und liebende Gott? Und ich glaube, es ist so. Es dreht sich um Gott. Wie überhaupt in der Heiligen Schrift und wie es in unserem Leben auch sein sollte. Es dreht sich alles um Gott. Er ist das Zentrum. Er ist der Mittelpunkt. Es geht schlichtweg um ihn. Und deswegen achte beim Betrachten dieses Buches weniger auf den Fisch und vielleicht nicht ganz so viel auf den Propheten, aber achte auf Gott und was wir lernen können von ihm. Denn es geht um ihn. Gott redet. Gott redet, so haben wir es in Vers 1 gesehen. Das Wort des Herrn geschah zu Jona. Wisst ihr, wenn Gott redet, dann geschieht etwas. Das haben wir uns schon öfter gesagt hier zusammen. Das Wort des Herrn geschah. Eigentlich auch eine seltsame Formulierung, aber es ist so, wenn Gott was sagt, dann passiert was. Bis zurück zur Schöpfung können wir das beobachten. Gott sprach und es war. Er sprach und es stand da. Das ist doch gewaltig. Gott redet. Was für eine Chance für uns. Und Gott redet bis heute. Dankeschön. Gott redet bis heute. Und er redet so, dass wir es verstehen können. Ich bin so dankbar dafür, dass Gott nicht irgendwie gesagt hat, du musst erstmal Theologie studieren und dann kannst du meine Bibel verstehen. Hat er nicht gesagt. Gott redet und du kannst es verstehen. Jeder von uns, der heute Morgen hier ist, kann das verstehen, was in der Bibel steht. Ist das nicht gewaltig? Und eine Chance für uns? Bis heute ist es so. Und wir haben sein Wort, wir haben die Bibel in Händen. Wahrscheinlich hast du 5 verschiedene Übersetzungen zu Hause im Regal, vielleicht auch 20. Die entscheidende Frage ist, lesen wir es? Schauen wir rein? Lassen wir Gott zu uns reden? Darf das Wort Gottes geschehen in unserem Leben? Und die zweite Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie ging Jona damit um? Wie gehen wir damit um, wenn Gott redet? Jona hat sehr wohl verstanden, was Gott von ihm wollte. Denn Gott sagte zu ihm, geh nach Ninive und predige gegen sie. Das war Gottes Auftrag. Was Ninive war, war Jona bekannt. Ninive war es war nicht die Hauptstadt, aber eine der ganz großen Städte im Assyrischen Reich. Eine Weltstadt, eine Metropole der Antike. Das hat er sehr wohl verstanden. Er wusste auch, wo Ninive war. Er wusste, was die Assyrer waren. Das waren die großen Feinde. Er hat das alles verstanden. Aber er hat es nicht getan, was Gott wollte. Und wenn du Gott verstehst und sein Reden verstehst, dann mach nicht denselben Fehler wie Jona. Gott redet und er möchte eigentlich nur eins von uns. Er möchte, dass wir gehorsam sind. Warum? Weil er es einfach besser weiß, was gut ist für uns. Gott redet nicht, um uns zu ärgern oder um uns in unserer Freiheit einzuschränken oder uns irgendwie klein zu machen. Nein, Gott möchte, dass wir gehorsam sind, weil er einen guten Plan hat und ein gutes Ziel. So ist Gott. Ungehorsam ist keine Alternative, wenn Gott redet. Lukas 6, Vers 46, wer mitschreibt, kann sich diesen Vers ja notieren. Lukas 6, Vers 46, da sagt der Herr Jesus seinen Jüngern etwas, das ist knallhart. Er sagt, was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Das ist deutlich, oder? Was nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Gott möchte einfach, dass wir losziehen, wenn er uns etwas aufträgt. Und bei Jona wollte er, dass er ungefähr 800 Kilometer Luftlinie nach Nordosten geht. Dort lag Ninive, die große Stadt. Stattdessen will Jona ungefähr 3000 Kilometer nach Westen, nach Tarsis. Ich habe euch mal eine Karte mitgebracht. Ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen. In Gad Hefa, also Israel in Gad Hefa, da wohnte Jona, da kam er her. Und Gott wollte, geh nach Ninive, predige dort. Was macht Jona? Zunächst mal geht er nach Joppe, das war diese Hafenstadt am Mittelmeer. Und dann wollte er 3000 Kilometer übers Mittelmeer segeln, nach Tarsis. Eigentlich heißt es Tarschisch, aber weil wir Deutschen nicht so gut klarkommen damit, bleiben wir mal bei Tarsis. Tarsis war entweder die ganze Gegend von Südspanien oder es war sogar ein einzelner Ort. Ganz genau weiß man es nicht, aber es wird definitiv in Spanien gewesen sein. Das ist ein schönes Ziel. Spanien, genau. Und da wollte Jona hin. Tarsis war ein Handelsposten der Phönizier. Phönizier war ein Seefahrervolk im Norden von Israel beheimatet und die hatten überall an der Mittelmeerküste hatten die Handelsstädte aufgebaut und das war florierender Handel. Die Phönizier waren reich und die bewegten was in der damaligen Welt und diese Schiffsverbindungen, die waren regelmäßig, dass man dort fahren konnte. Es ist noch ein kleiner entscheidender Satz zu finden in Vers 3. Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen. Und dann kommt noch eine Ergänzung. Dann heißt es, weg vom Angesicht des Herrn. Weg vom Angesicht des Herrn. Zweimal finden wir diesen Ausdruck in diesem Vers. Ja, am Ende nochmal, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Was bedeutet das? Ich denke erstmal, kein Blickkontakt mehr zu Gott. Das Angesicht, wenn ich das nicht mehr sehe, dann habe ich keinen Blickkontakt mehr. Tarsis war der maximal am weitesten entfernteste Ort für die damalige Zeit, wo man hinreisen konnte. Und hat bestimmt eine große Geldsumme für die Schiffsreise bezahlt. Was machen wir, wenn Gott zu uns redet? Drehen wir uns auch um? Ich kenne das aus meinem Leben. Weg vom Angesicht des Herrn. Das ist keine gute Entscheidung. Weil wenn ich den Blickkontakt nicht mehr habe mit meinem Gott, dann weiß ich auch nicht mehr, wo es lang geht. Dann weiß ich nicht mehr, was er möchte. Und dann stellt er eventuell sogar sein Reden ein, wie hier. Er redet nicht mehr zu Jona. Er macht was anderes. Er redet schon, aber dann durch gewaltige Taten. Was hat Jona bewogen? Als Prophet kannte er bestimmt den Psalm 139. Könnte ich mir gut vorstellen. Den gab es nämlich schon. Und da wollen wir mal reingucken. Psalm 139. Und er wusste um das, was David in diesem Psalm schon in Worte gekleidet hat. Psalm 139, ich lese ab Vers 7. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, siehe, du bist da. Bettete ich mich in dem Scheol, siehe, du bist da. Erhöbe ich Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres, Klammer auf, Tarsis, Klammer zu. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Spräche ich, nur Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her, auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre wie das Licht. Jona wusste, dass er vor Gott nicht fliehen kann. Hier wusste er das. Das hat er auswendig gekonnt. Aber hier im Herzen war es nicht angekommen. Und er flieht trotzdem, obwohl er weiß, es geht nicht. Und er macht es trotzdem. Da habe ich mich auch wieder entdeckt. Wie oft mache ich Sachen, wo ich von vornherein weiß, das wird schief gehen. Und ich tue es trotzdem. Wie oft treffe ich Entscheidungen, wo ich weiß, Gott möchte das anders und ich mache es trotzdem. Wie dumm. Kennst du sowas auch? Lass uns lernen aus dieser Situation hier. Und es gab auch andere Gottesmenschen, Gottesleute in der Bibel, die an solche Punkte kamen. Ich nenne mal ein paar. Mose ist mir eingefallen. Mose, der sich geweigert hat, loszuziehen, als Gott sagte, was er von ihm wollte. Oder Elia. Wir haben uns mit ihm beschäftigt vor vielen Monaten. Elia, der dann unter dem Strauch dort lag und sagte, ich will sterben, es hat eh keinen Sinn mehr, ich kann nicht mehr. Gott, nimm mich weg. Oder Jeremia, als Gott Jeremia beruft, einen jungen Kerl zum Propheten, da sagt er, nicht mich, funktioniert nicht, such dir einen anderen. Aber Gott lässt nicht locker. Gott befähigt die Menschen. Er bleibt am Ball, so wie bei Jona auch. Und das ist das Schöne an unserem Gott. Und er geht dir und mir genauso nach. Warum? Weil er gerne seinen Plan mit uns umsetzen möchte. Und er möchte, dass wir ihm gehorsam sind und das lernen, weil er Großes vorhat, auch mit deinem Leben. Er hat Großes vor. Und indem du den Willen Gottes tust, selbst wenn wir es eigentlich anders machen wollen, dann wirst du in der Gnade Gottes wachsen. Und nur dann. Aber das ist unsere Chance, in der Gnade Gottes zu wachsen und Christus ähnlicher zu werden. Was passiert dann? Ich sagte eben, Gott stellt sein Reden ein. Wir finden zumindest keine Worte Gottes mehr hier an dieser Stelle zu Jona. Aber das heißt nicht, dass Gott sagt, okay Jona, dann geh laufen, ist mir alles egal, wenn du nicht willst, will ich auch nicht. Nein, das macht Gott nicht. Was passiert hier? Gott reagiert. Ja, er handelt. Es heißt, Gott wirft einen großen, gewaltigen Wind auf das Meer. Interessanterweise lässt Gott uns manchmal erstmal ein Stück laufen, bevor er handelt, so auch hier bei Jona, weil das zu seiner Erziehung dazu gehört. Das kennen wir vielleicht auch alle von uns, die wir Kinder haben. Dass man sagt, gut, probier es mal aus. Aber dann zu der Stelle parat zu sein und zu helfen und zu schützen und zu bewahren, wenn es eng wird. Das ist Gottes Erziehungsmaßnahme. Und hier greift er ein, weil er merkt, wir sind an einem Punkt angekommen, da muss was passieren. Und dann wirft er einen Wind auf das Meer. Also bitteschön, ja, Gott ist Schöpfer. Wenn er keinen Sturm aufs Meer werfen könnte, was wäre das für ein Gott? Das ist doch eine Kleinigkeit für ihn. Gott ist Schöpfer. Und dieser Sturm kommt, die Elemente sind Gott untertan. Punktgenau der Sturm da, wo das Schiff ist. Wir wissen nicht, wo auf dem Mittelmeer man sich befand. Und das Meer wird aufgewühlt. Gottes Reden ändert sich. Wind, Meer, Donner, Blitze, was auch immer alles dort enthalten war. Ein Fisch, nächstes Mal. Und heidnische Seeleute auf diesem Schiff, wahrscheinlich Phönizier, die dem Jona eine Menge beibringen. Damit hätte er jedenfalls nicht gerechnet. Und alle gehorchen Gott. Der Wind gehorcht Gott, das Meer, der Donner, der Regen, der Fisch, die Seeleute, nur sein Prophet nicht. Alle gehorchen Gott, nur Jona nicht. Das ist doch interessant. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf die Seeleute. Ab Vers 5 Da wird uns einiges jetzt über sie gesagt. Eine Gruppe Menschen in diesem Jona-Buch, die ich höchst faszinierend finde, und sich da mal ein bisschen mit zu beschäftigen und nachzudenken. Erfahrene Seeleute, Händler, für die es ganz normal war, das Mittelmeer zu bereisen. Und das war in der Antike, war das natürlich viel herausfordernder als heute. Und heute gibt es ja noch problematische Situationen mit Schiffen, wenn ein richtiger Sturm ist, gerade auch auf dem Mittelmeer, da ist das bekannt. Damals mit diesen kleinen Segelschiffen oder relativ kleinen Segelschiffen war das noch viel, viel gefährlicher. Was machen sie? Sie haben jeder ihren eigenen Gott, so wird es uns gesagt. Und das wissen wir aus der Welt der Phönizier. Es gab Götter für alles und für jeden. Und wahrscheinlich haben sie hier, hat jeder so seinen Privatgott gehabt. Und jeder ruft zu seinem Gott um Hilfe. Und sie schreien. Und sie waren ja auch in Lebensgefahr. Und da kann man durchaus mal schreien. Und die Tatsache, dass sie die Ladung und die Schiffsausrüstung über Bord werfen, damit das Schiff leichter wird und besser im Wasser schwimmt, das zeigt uns, es war wirklich eng geworden. Es war wirklich eng geworden. Denn sie werfen das über Bord, weshalb sie überhaupt unterwegs waren, Handel zu treiben. Ihr Gewinn war schon mal dahin. Jona aber. Selbst auf einem falschen Weg kann uns Ruhe umgeben. Bis hier hätte Jona ja meinen können, ist eigentlich alles in Ordnung. Ich habe das richtige Schiff gefunden im Hafen von Jaffo. Die Last-Minute-Buchung hat noch geklappt. Ich habe mein Ticket. Das Geld hat gereicht und es wird nicht wenig gewesen sein für diese weite Reise. Ich habe eine nette Kabine. Okay, kein Fenster zum Meer, aber egal. Ist alles okay. Und ich habe ein weiches Bett, wie nennt man das? Koje, eine weiche Koje. Er fand sogar tiefen Schlaf, während um ihn herum alles zerbricht. Ist das nicht erstaunlich? Das heißt doch, selbst wenn in unserem Leben alles glatt läuft, ist es noch kein Beweis dafür, dass Gott sein Okay gegeben hat. Und das ist auch ein Argument, was man immer wieder mal hört, dass Leute sagen, aber mir geht's doch gut, ja, mir gelingt alles, ich habe Karriere gemacht, habe 5 Häuser, 3 Autos und eine Frau oder mehrere und Kinder und Enkel und alles läuft. Was soll's? Ist das nicht okay? Bei Jona lief auch alles, aber es war nicht okay. Das ist kein Beweis. Jona war der Einzige an Bord, der den wahren Gott kannte. Er hätte zu ihm rufen können, aber er hat das Gebetstreffen verschlafen. Alle beteten und schrien zu ihren Göttern und Jona schlief. Er, der eigentlich der Einzige gewesen wäre, der wirklich hätte beten können. Und wisst ihr, wie peinlich ist das für einen Gläubigen, wenn Ungläubige einen daran erinnern müssen, was man eigentlich tun müsste. Wie peinlich ist das, dass man ihn aufwecken muss und sagt, ruf auch zu deinem Gott. Was schläfst du hier? Wie peinlich ist das, dass er sich vorhalten lassen muss, als er es dann erzählt, dass er vor seinem Gott weggelaufen ist, dass sie sagen, hey, wie kannst du nur? Du sagst, du glaubst an den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und läufst vor dem weg? Hast du so Gelegenheiten auch mal erlebt, wo man dir sagte, wie, du willst Christ sein? Das hätte ich aber nicht von dir gedacht. Das ist peinlich. Jedenfalls waren die Seeleute weiter in ihrem Denken als Jona. Sie wollten herausfinden, warum das alles so gekommen war. Denn es musste ja eine Ursache geben für diesen Sturm. Und dann werfen sie das los. Nun, das war damals durchaus üblich, dass man das tat und nicht immer kam das Richtige bei heraus, aber hier war es so. Und ich denke mal, das ist das zweite Wunder, was wir hier finden, das Los trifft auf Jona. Das erste Wunder war der Sturm, das zweite, das Los trifft auf Jona. Ich bin überzeugt, Gott hat es so geführt. Und dann steht er da in der Runde auf dem Schiffsdeck und man kann sich kaum halten, so schwankt es und das Wasser schwappt herein und alle wissen, oh, Jona ist es, unser Passagier. Und jetzt wollen sie natürlich mehr wissen. Wer bist du? Vers 8. Was ist dein Beruf? Woher kommst du? Was ist dein Land? Von welchem Volk bist du? Ich stelle mir das so vor, wie durcheinander die Fragen kamen von diesen Seeleuten und Jona steht in der Mitte und er weiß kaum zu antworten. Wer bist du? Wer bist du wirklich? Und ich möchte dich das auch heute Morgen fragen. Wer bist du eigentlich? Wer bist du wirklich? Denn dieser Frage musste Jona sich jetzt stellen. Was macht dein Leben aus? Du sitzt hier heute Morgen und das ist wunderbar, dass du hier bist. Und wir hören gemeinsam auf Gottes Wort. Aber wer sind wir wirklich? Was macht uns aus? Bist du vielleicht noch auf der Flucht vor Gott? Dann wende dich ihm zu. Bist du vielleicht eins seiner Kinder und fliehst vor ihm und möchtest deine Aufträge nicht ausführen? Dann halt mal inne und überleg, ob du nicht umkehren solltest. Wer bist du? Wer sind wir? Und als die Männer realisieren, wer Jona ist, da fürchten sie sich sehr. Was hast du da getan? Was hast du da getan, fragen sie ihn. Mit anderen Worten, das geht ja wohl gar nicht, Jona, was du hier machst. Du dienst diesem gewaltigen Gott, bist sogar ein Prophet für ihn und bist ihm nicht gehorsam, läufst gar vor ihm weg. Also die Seeleute hatten ein besseres Gottesverständnis als der Prophet. Das geht ja wohl gar nicht. Und für Jona, nun für ihn ist klar, dass er der Grund für diesen Sturm ist und beseitigt werden muss. Und er möchte lieber sterben, als Gott gehorsam zu sein. Ist das nicht irre? Hätte auch sagen können, okay, ich entschuldige mich jetzt bei Gott und bete zu ihm und dann fahren wir zurück und ich mache mich auf nach Ninive und ihr kommt mit der Haut davon. Er sagt, werft mich ins Meer. Er will lieber sterben, als Gott gehorsam zu sein. Das ist krass. Der bekannte englische Prediger Spurgeon sagte einmal, Gott erlaubt seinen Kindern niemals, erfolgreich zu sündigen. Das ist eine tiefe Wahrheit. Gott erlaubt seinen Kindern niemals, erfolgreich zu sündigen. Und das merken wir hier bei Jona. Er setzt das Stoppschild. Gott sagt, Jona, es ist Zeit nachzudenken. Es ist Zeit umzukehren. Ja, es ist erstaunlich, was die Seeleute für Menschen waren. Du, Jahwe, hast getan, wie es dir gefallen hat. Da könnte man ja sagen, das ist natürlich eine Wahrheit, die hier zum Ausdruck gebracht wird. Aber wer sagt das? Sagt es Jona? Nein, sie haben wirklich gelernt in diesen wenigen Augenblicken, worum es ging. Und sie tun mehr für Jona, als er jemals für sie getan hätte. Ja, sie lehnen sein Angebot ab, sich da zu opfern. Und sie strengen sich umso mehr an, um ihn irgendwie zu retten. Sie bitten Jonas Gott um Verzeihung, dass sie ihn doch schließlich über Bord werfen müssen. Ich staune über diese Menschen. Ich staune, welche Rückschlüsse sie ziehen und wie sie hier ein Stück von Gott, von dem wahren Gott kennenlernen und was für eine Chance das für ihr Leben gewesen ist, diese Begegnung mit Jona. Ja, manchmal übertreffen nicht gerettete Menschen sogar Gläubige in der Vorbildlichkeit ihrer Einstellung und ihrer Taten. Das ist so. Wie weit die Erkenntnis ging, das müssen wir offen lassen. Es kann natürlich sein, dass diese phönizischen Seeleute Yahweh, also den Gott der Juden, einfach in ihre Sammlung mit hineinpackten, ja, zu den vielen anderen Göttern dazu. Das kann sein. Vielleicht war es aber auch mehr. Wir werden es hier auf der Erde nicht erfahren. Auch das Opfer, was sie hier brachten, das muss nicht unbedingt was mit Yahweh zu tun gehabt haben. Das war durchaus üblich, Göttern ein Opfer zu bringen. Aber das wird offen gelassen hier. Du kannst dir selber deine Gedanken machen, wie es vielleicht gewesen ist. Und dann kommt das nächste Opfer. Vers 16, da ließ das Meer ab von seinem Wüten. Ich habe nachgelesen, wörtlich übersetzt heißt es, das Meer stand still. Kannst du dir das vorstellen? Also wenn so ein Sturm auf dem Meer ist, dann braucht es, wenn der dann so langsam, normalerweise langsam abebbt, der Sturm, dann braucht es teilweise Tage, bis das Meer sich wieder beruhigt, bis es wirklich glatt ist, das Wasser. Teilweise braucht es Tage. Hier heißt es, das Meer stand still. Wow. Dass die Seeleute da ganz schwer beeindruckt waren, das kann ich mir gut vorstellen. Das muss krass gewesen sein. Sehr beeindruckend. Und Jona? Jona sinkt hinab in die Tiefe. Schade, dass ihr die Geschichte schon kennt. Bei den Kindern würde ich jetzt sagen, nächste Woche geht's weiter, aber wann, wissen wir nicht. Wir fassen mal zusammen. Drei Punkte, die ich euch heute Morgen mitgeben wollte, die mir persönlich wichtig geworden sind. Gott redet. Wie reagieren wir? Sei doch einfach gehorsam. Das ist das Beste. Und versuch nicht, vor Gott wegzulaufen. Das klappt eh nicht. Aber das wollen wir nicht als eine Drohung empfinden, sondern es ist so schön, dass Gott bei uns ist. Und dass wir nicht weglaufen können vor ihm, weil er uns lieb hat, weil er Gutes für uns möchte. Und der dritte Punkt ist eine Frage, wer bist du und wer ist eigentlich Gott für dich? Auch darauf wollen wir ganz ehrlich eine Antwort finden. Möge Gottes Wort mit dir gehen in diese kommende Woche.